Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Als Thomas Mann im Jahr 1905 seine Erzählung Schwere Stunde schrieb, ging es ihm auch um die Parallele zu einem Schriftsteller, der lange vor ihm gelebt hatte, Friedrich Schiller. Und Stefan Zweig sah seine biografischen Romane über Stendhal oder Honoré de Balzac als literarische Epochenbilder. Was auffällt an der zeitgenössischen literarischen Produktion? Viele deutsche und internationale Autoren beschäftigen sich in ihren Erzählungen und Romanen ebenfalls mit dem Leben und Schreiben vergangener Kollegen. Diese Bücher zeugen oft von tiefer Sympathie und Einfühlungsvermögen für Wendepunkte und Schlüsselerlebnisse früherer Schriftstellerbiografien. Was steckt hinter diesem Interesse? Die Vergangenheit liegt vor uns. Autorinnen und Autoren schreiben über einstige Kollegen. Sie hören eine Sendung von Michael Reitz.
Es ist ja nicht so, dass man eins zu eins ein Schriftstellerleben nacherzählt.
Wenn sich Schriftsteller literarisch mit anderen Schriftstellern auseinandersetzen, dann hängt das damit zusammen, dass man dann als Autor sehr gut über sich selber reden kann, ohne ich zu sagen.
Ich bin auch jemand, der einerseits Leben wichtig findet. Ich möchte auch nicht jemand sein, der nur mit Buchstaben und mit Wörtern umgeben ist. Diese Konflikte zum Beispiel, so habe ich sie bei Hesse gesehen.
In Paula McLanes Roman Madame Hemingway erzählt die Autorin von dem tragischen Ende der ersten Ehe des Nobelpreisträgers und Großwildjägers. Der Berliner Autor Thorsten Seifert begibt sich in seiner Erzählung »Wer ist B. Traven?« auf die Suche nach dem legendären Schriftsteller, dessen Leben noch heute weitgehend im Dunkeln liegt. Die britische Autorin Jo Baker beleuchtet in ihrem Roman »Ein Ire in Paris« das Leben Samuel Beckets, in einer für ihn ebenso gefährlichen wie fruchtbaren Phase.
Ach, wissen Sie, jedes Leben ist ein Roman und der Verfasser ist unbekannt.
Ich erzähle nicht der Historie wegen. Das soll etwas für heute sagen. Es ist durchaus das Trachten, manchmal aus der Vergangenheit für heute und vielleicht für die Zukunft zu erzählen.
In »Die Ballade vom Wunderkind Carson McCullers«, so der Titel eines Romans von Barbara Landes, geht es um eine Autorin, die an sich selbst zerbricht. Was bringt Autoren dazu, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die ebenfalls geschrieben haben? Wie zum Beispiel den Oldenburger Schriftsteller Klaus Modig.
Als Autor begeistert man sich für andere Autoren, besonders dann, wenn man da auch eine gewisse Verwandtschaft verspürt.
Klaus Modig hat eine ganze Reihe von Romanen veröffentlicht, die tief in Literatenbiografien eintauchen. In »Konzert ohne Dichter« begegnen wir einem wenig sympathischen Rainer Maria Rilke. Angenehmer sind da schon Leon Feuchtwanger oder Karl Zuckmayer in Klaus Modigs Romanen »Sunset« bzw. »Die Schatten der Ideen«. Und erst recht der baltische Schriftsteller Eduard von Keyserling, der Protagonist aus Klaus Modigs fast schon kriminalistischer Erzählung »Keyserlings Geheimnis«, erschienen 2018.
Gerade bei Keyserling, was mir unglaublich gut gefällt, ist die Kritik, die er so vorbringt, die ist ja unglaublich subtil. Der wird ja nie richtig böse oder so, sondern das ist immer in so einer schwebenden Ironie.
Klaus Modigs Roman beginnt im Jahr 1901. Eduard von Keyserling, der damals in München lebte, besucht den Maler Lovis Corinth in dessen Haus am Starnberger See.
Manche Sätze muss man zweimal lesen und dann schmunzelt man und merkt plötzlich, wie sarkastisch das im Grunde dann eben doch ist. Ich sehe die Welt so ähnlich, was diesen ironischen, auch selbstironischen Blick angeht. Das ist mein Mann.
Klaus Modig war begeistert von Eduard von Keyserlings Stil und Themenwahl. In seinem Roman ist Keyserling von den Folgen seiner Syphiliserkrankung gezeichnet. Obwohl erst Mitte 40, sieht er aus wie ein alter, gebrechlicher Mann. Trotzdem sitzt er Lovis Corinth stunden- und tagelang Modell. Und der Maler ist fasziniert von ihm, von dem, was er Edelfäule nennt und in Keyserling zu sehen glaubt, als Teil einer adeligen Gesellschaft, die einfach nicht akzeptieren will, dass ihre Zeit vorbei ist. Eduard von Keyserling nimmt in Klaus Modigs Roman diese Etikettierung begeistert auf, denn er versteht sich als Chronist dieses Untergangs.
Die Geschichten, die ihm durch den Kopf gehen, haben etwas mit diesem Wort zu tun. Geschichten aus einer Gesellschaft, deren schöne Fassade bröckelt, wie trockene Schminke auf dem Gesicht einer Alternden, die das Alter fürchtet. Von deren Schlössern der Putz fällt und durch deren undichte Dächer der Wind der Veränderung, wenn nicht gar der Sturm des Umsturzes zieht.
Doch wie kam Klaus Modig ausgerechnet auf Eduard von Keyserling? Einen Autor, der zwar von Literaturwissenschaftlern als der baltische Theodor Fontane bezeichnet wird, der aber bei weitem nicht so bekannt ist wie der Autor von Effi Briest. Zudem gibt es so gut wie keine biografischen Texte über Keyserling. Er galt als ausgesprochen schweigsamer Einzelgänger. Als er 1918 starb, wussten selbst seine engsten Freunde wenig über ihn. Modig stieß auf einige Unregelmäßigkeiten und dunkle Flecken im Leben Keyserlings, als er sich auf eine Veranstaltungsreihe über vergessene Schriftstellerkollegen vorbereitete.
Nämlich die Tatsache, dass es in Keyserlings jungen Jahren Ereignisse gegeben haben muss, die dazu geführt haben, dass er sozusagen aus seiner Klasse ausgestoßen wurde oder in Adelskreisen unmöglich wurde. Das fand ich natürlich interessant und da habe ich sozusagen einen Stoff gerochen.
Die Rolle des investigativen Schriftstellers Klaus Modig übernimmt in seinem Roman der Maler Lovis Corinth. Während der langen Sitzungen sind es seine einfühlsamen Fragen, die Eduard von Keyserling sein bisheriges Leben Revue passieren lassen. Dabei lässt Klaus Modig seinen Helden in immer wieder neuen Rückblenden jene Ereignisse umkreisen, die Eduard von Keyserling gesellschaftlich ins Verderben stürzten, ohne die er andererseits niemals Schriftsteller geworden wäre. Modig ging es aber nicht nur um das Erzählen einer wichtigen Lebensphase eines exzentrischen und bissigen Künstlers.
Es geht um Fragen, die in der Produktion von Kunst und Literatur eigentlich immer aktuell sind.
In seinem Keyserling-Roman beschreibt Modig Mechanismen, die seiner Ansicht nach auch heute noch wirksam sind.
Wie verhält sich der Künstler im Markt? Auch in dem Keyserling-Buch sehr wichtig. Es tritt zum Beispiel auch eine Figur auf, der ein Manager ist. Impresario nannte man das damals. Der also so bestimmte Ideen darüber hat, wie man Kunst verkaufen kann. Und das ist alles sehr, sehr modern. Das ist dann auch so ein Wiedererkennen. Ich fühlte mich sozusagen immer dabei. Die Grundproblematiken und Konstellationen, die da eine Rolle spielen, die sind alle zeitgenössisch und die werden es auch immer bleiben.
In einer fiktiven Szene seines Romans macht Klaus Modig deutlich, worum es ihm geht. Von seinem Buchhändler wird Eduard von Keyserling die Erzählung eines hoffnungsvollen jungen Talents angeboten. Sein Name? Thomas Mann. Modig lässt Keyserling kommentieren.
Die Debütrakete von heute erweist sich aber oft als der Rohrkrepierer von morgen. Der neue helle Stern am Firmament der Literatur als bloße Schnuppe. Deswegen schrumpfen in Literaturgeschichten ja auch nicht die ersten Kapitel, sondern immer die letzten.
Auch wenn Keyserling im Fall von Thomas Mann irrte, der literarische Betrieb zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist noch marktorientierter geworden als zu dessen Zeiten. Die Debütraketen steigen Jahr für Jahr gebündelt in den literarischen Himmel, gehypt von einem Verlagswesen, das sich langfristige Investitionen in vielversprechende Autoren und deren Projekte nicht mehr leisten kann. Hinzu kommt, so Hans Pleschinski, Autor des Gerhard-Hauptmann-Romans Wiesenstein.
Literatur ist ein Medium, ein Phänomen in unserer übervollen, saturierten Welt. Und ein Geistesfürst ist nicht mehr vorstellbar. Jede Meinung wird sofort multipliziert, zerpflückt. Es hat ja nichts mehr an Haltbarkeit heute. Insofern ist ein Großschriftsteller, der den Ton vorgibt, nicht mehr vorstellbar. Und dann kommt hinzu, dass es andere Medien gibt.
Was zählt, ist der schnelle Erfolg. Hinzu kommt, dass, begünstigt durch den Online-Buchhandel, viele Leser offenbar immer weniger das Risiko eingehen, sich auf Unbekanntes einzulassen. Für die Berliner Autorin Unda Hörner wird hier eine Parallele zur Online-Partnerwahl sichtbar.
Diese Konsumhaltung eben auch, ne? Ach, na ja, also ein Klick weiter finde ich vielleicht noch was Besseres. Dass da so der lange Atem fehlt und so ein bisschen die Geduld, einfach jemanden mal kennenzulernen.
Und oft drängt sich der Eindruck auf, dass nicht die literarische Qualität, sondern das richtige Marketing über den Wert eines Buches entscheiden, so Hans Modig.
Ich merke das sehr stark in meiner Autorengeneration. Wir werden immer nur noch von Titel zu Titel zur Kenntnis genommen. In der Wahrnehmung des Marktes, Buchhandel und auch bei vielen Lesern ist es eigentlich immer die Reduktion so auf den neuesten Titel. Und was davor war, meistens wissen die Leute es gar nicht mehr. Also das franzt so weg. Autorenidentitäten sind gewissermaßen instabil geworden. Und das hat was mit der Schnelllebigkeit und dieser Umschlagsgeschwindigkeit und mit der Überproduktion zu tun.
Die marktbeherrschenden Verlage setzen vielfach auf Masse. auf Produkte, die schnell konsumierbar und leicht zu lesen sind. So dürfte es kaum eine literaturgeschichtliche Epoche gegeben haben, in der der literarische Geschmack so sehr von Krimi- und Fantasy-Literatur geprägt war wie die unsere.
Es gibt irgendwie keine wirklichen Bezugspunkte mehr in der gegenwärtigen Kulturproduktion, auf die man sich einigt, also Gesamtgesellschaft einigt. Es gibt keine Goethes mehr, es gibt auch keine Thomas Manns mehr.
Ist es die Sehnsucht nach einer Zeit, in der Schriftsteller nicht permanent die Werbetrommel in eigene Sache rühren mussten, die heutige Autoren über einstige Kollegen schreiben lässt? Auch weil die es sich noch leisten konnten, über längere Zeiträume nichts zu veröffentlichen, anstatt ständig im Gespräch sein zu müssen, um im Medienrummel nicht unterzugehen.
Wenn ich jetzt mir als Schriftstellerin einen Schriftsteller vorknöpfe, hat das ein hohes Identifikationspotenzial,
sagt die Berliner Autorin Unde Hörner dazu.
Meistens kommt das so von ganz weit her. Also für mich persönlich war Schreiben immer ein Rückzug, den ich mir selber ausgesucht habe, ein Schutz vor der Welt.
Jede Beschäftigung mit einem vergangenen Erzähler ist auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Nicht nur über die eigenen Möglichkeiten erzählerischer Gestaltung. Es kann auch sein, dass Texte oder Autorenbiografien aus der Vergangenheit den Horizont des gegenwärtig Schreibenden erweitern. So sieht es jedenfalls Klaus Modig.
Wenn sich Schriftsteller literarisch mit anderen Schriftstellern auseinandersetzen, dann hängt das damit zusammen, dass man dann als Autor sehr gut über sich selber reden kann, ohne Ich zu sagen. Man kann dann eigene Problematiken, die man vielleicht so unmittelbar nicht formulieren würde, die kann man so im Medium des Erzählten auslagern. Man kann bestimmte ästhetische, aber auch politische Positionen dann gut durchdeklinieren am historischen Personal. Da braucht man aber natürlich eine gewisse Nähe für. Ich jedenfalls könnte mir nicht vorstellen, über Figuren zu schreiben, die mir nun völlig unsympathisch sind.
Das heißt, es fällt einem nichts ein. Die ganze Vergangenheit liegt ja noch vor uns.
Der Berliner Schriftsteller Jens Sparschuh auf die Frage, ob den heutigen Schriftstellern möglicherweise die Stoffe ausgehen, wenn sie literarische Biografien verfassen.
Die muss man entdecken. Wenn man jetzt hier als Hamsterradfahrer nur in seiner eigenen Gegenwartsbefindlichkeit rumirrt, finde ich das ganz großartig, wenn man irgendwie die Kraft hat und den Mut, über den Tellerrand zu blicken. Das hat alles seine Ordnung.
Jens Sparschuh schrieb mit Ende der Sommerzeit 2014 einen Roman über Wladimir Nabokov. 4 Jahre später folgte sein Buch Das Leben kostet viel Zeit, in dem er Adelbert von Chamisso ein Denkmal setzt. Für Schriftsteller, so Jens Sparschuh, die sich für vergangene Literatur und ihre Produzenten interessieren, ist der Kollege kein zweites Ich, dem man nachzueifern versucht. Er ist vielmehr ein Stoff wie jeder andere, der allerdings auch andere Herausforderungen bereithält.
Vielleicht lerne ich da auch was über mich. Und neben all dem, was ich gerne auch immer mache als so eine Art Sherlock Holmes, dass ich in Archiven rumwühle und Spuren lese und solche Sachen mache. Ich finde das ganz gut, zumal das Büro hier ein bisschen unaufgeräumt ist, wenn man mal rauskommt und die Welt mit ganz anderen Augen sieht und nicht immer nur verkantet hier in den kleinen Bildschirm guckt.
Wie entstehen Lebenserzählungen? Wie geht man am Ende des Daseins mit seiner eigenen Biografie um? Das sind Fragen, die dem Leser in Jens Sparschuhs Roman »Das Leben kostet viel Zeit« begegnen. Der Held Titus Brose, ehemaliger Chefredakteur einer kleinen Berliner Zeitung, arbeitet für die Agentur Lebenslauf. Deren Geschäftszweig ist das Verfassen von Biografien.
Ich habe den Eindruck, so begann Brose, dass viele den Fehler machen, rückblickend, ihr Leben aus der Sicht eines Hauptdarstellers zu beschreiben und dabei völlig ignorieren, dass sie oft nur Nebendarsteller oder Statisten in ihrem eigenen Leben waren. Ihr wisst, was ich meine, das Gelebtwerden. Dadurch wird es oft so langweilig beim Zuhören.
Bei diesen Biografien geht es nicht um Prominente, sondern um Insassen von Altersheimen, die Titus Brose und anderen ihr Leben erzählen und es dann als Buch in Händen halten können. Jens Sparschuh erzählt, wie der Stoff zu ihm kam.
Ich hatte aus verschiedenen Gründen in den letzten Jahren, Jahrzehnten oft in solchen Seniorenresidenzen zu tun. Und da sammelte sich unglaublich vieles an. Und ich habe trotzdem gesagt, das kann es ja nicht sein, wenn ich jetzt nur sozusagen in der Welt der Phänomene, der Erscheinungen mich bewege. Und ich suchte plötzlich noch nach irgendeinem Dreh. Ich brauchte noch irgendeinen Drehpunkt. Und da fiel mir irgendwann mal in die Hände mein Chamisso.
Diese beiden Komponenten, Seniorenwohnheim und der 1838 verstorbene deutsche Dichter Adelbert von Chamisso, verbindet Jens Sparschuh zu einer Geschichte. Sie ist ein Zwischending aus ironischer Kritik am Literatur- und Pressebetrieb sowie der philosophischen Fragestellung, was von einem Leben bleibt, als Insasse eines Altersheims oder das des fast vergessenen Adelbert von Chamisso. Denn einer der Senioren schreibt an einer Monographie über Chamisso und macht den Lohnschreiber Titus Brose zu seinem Gehilfen, der dadurch endlich seinen lebenslangen Plan, einen Roman zu schreiben, in die Tat umsetzt.
Mit dieser Geschichte war er längst noch nicht fertig. Die hatte gerade erst begonnen. Die ganze Vergangenheit lag ja noch vor ihm. Es half alles nichts. Er musste noch einmal zurückgehen. Ganz zurück. Alles auf Anfang. Wie er überhaupt in diese Geschichte hineingeraten war. Wenn er wirklich weiterkommen wollte, würde er also zunächst mit diesem Kapitel aus seiner eigenen Biografie beginnen müssen.
Ach, wissen Sie, jedes Leben ist ein Roman und der Verfasser ist unbekannt. Das ist sozusagen die kleine Wolte am Ende, dass wir gar nicht wissen, wer ist denn der Verfasser dieser Lebensromane. Ist man das selbst? Na klar, zu teilen ist man das auch selbst. Aber wer hat da noch seine Finger im Spiel? Das ist doch das Interessante.
Mit ihrem Roman Kafka und Felice hat sich Unda Hörner einem literaturgeschichtlichen Dauerbrenner gewidmet. Es geht um die problematische Beziehung Franz Kafkas zu Felice Bauer, dokumentiert einzig durch die Briefe des Prager Pessimisten an seine Braut. Denn die Briefe Felices an Kafka sind verschollen. In ihrem Roman lässt Unda Hörner sie zu Wort kommen.
Felice hätte sich schon Ende 1912 hinsetzen und folgenden Brief formulieren müssen. Wir sehen uns leider außerstande, ihre Wünsche zu erfüllen. Das Produkt, das sie suchen, führen wir nicht. Und sie hätte sich nicht scheuen dürfen, den komplizierten Kunden Kafka an ein Konkurrenzunternehmen zu verweisen.
Es war eine Beziehung, die von Kafkas Seite aus mit Zweifeln und Ängsten vor einem bürgerlichen Leben mit Ehefrau und Kindern belegt war, mit zermürbenden Selbstzweifeln und Unentschlossenheit. So ist jedenfalls die gängige Lesart einer der berühmtesten und gleichzeitig tragischsten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Unda Hörners Impuls war es jedoch nicht, eine neue Variante der Geschichte eines am Leben scheiternden Genies zu erzählen.
Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen freimachen von diesem Kafka-Klischee. Stichwort Kafkaesk, unheimlich. Manche stellen ihn ja so ein bisschen als Psychopathen dar, der nicht ganz genau wusste, was er will. Ich glaube, Kafka wusste sehr genau, was er will. Nur war das, was er wollte, eben für viele überhaupt nicht denkbar. Ich weigere mich einfach, ihn so als diesen schrägen Vogel zu sehen, als der er so gemeinhin dargestellt wird.
Unter Hörners Impuls war es, sich auf Felice Bauer zu konzentrieren und zu fragen, hatte sie möglicherweise ähnliche Vorbehalte gegen eine Ehe mit Franz Kafka? Denn sie war eine erfolgreiche und hochintelligente Frau, die in Berlin auch beruflich ihren eigenen Weg ging.
Mich hat ja nicht nur der Kafka interessiert, sondern eben gerade Felice Bauer, weil sie, wie ich, in Berlin lebt, weil sie durch Straßen geht, die ich kenne, die ich inzwischen glaube sogar zu kennen zu Felice Bauers Zeiten. So gut konnte ich mich da reinversetzen. Und dann auch diese Zerrissenheit dieser Frau, die eigentlich ein ganz anderes Leben leben will als dieses Fremdbestimmte mit einem Mann, der ihr dann nach der Hochzeit sagt, wo es lang geht. Das fand ich eigentlich das Spannendste daran, das aus der Sicht von Felice Bauer mal zu erzählen, was mit Kafka und ihr passiert ist.
Es gab zwei Möglichkeiten von Klarheit. Nein, Franz, der Lebensstil an der Seite eines Einsiedlers, den du mir in Aussicht stellst, erfüllt mich mit Angst und Schrecken. Deshalb adieu. Leb wohl. Es ist besser so. Oder, ja, Franz, mit fliegenden Fahnen. Denn jedes deiner Worte klingt so neu in meinen Ohren. Ich habe endlich begriffen, wer du wirklich bist. Ja, Franz, ich will.
Im Grunde genommen tauchte das immer mal wieder als Idee auf, diesen Briefmonolog, der uns erhalten ist, von Kafka an Felice, umzuwandeln, also sozusagen zu inszenieren als Roman. Ich mag überhaupt nicht Biografien bzw. biografische Romane, die ihren Gegenstand, also den Dichter oder wer auch immer da porträtiert wird, zu sehr sich zu eigen machen, indem man ihnen Sätze in den Mund legt, die sie nie gesprochen haben. Also gerade bei Kafka würde ich mir das nie erlauben. Ich habe mich ganz hart an diese tatsächlich überlieferten Dinge gehalten.
Unter Hörner gelingt es mit ihrem Roman, den Einfluss Felice Bauers auf Kafkas Werk nachzuweisen. So war zum Beispiel ihr Bruder eine verkrachte Existenz, der Hals über Kopf in die USA auswandern musste. Er ist Vorbild für Karl Rossmann, den Protagonisten in Kafkas unvollendetem Roman Der Verschollene. Der Briefwechsel mit Felice Bauer, so Unter Hörner, ist darüber hinaus für Franz Kafka der Treibstoff seiner Literatur.
Wenn da mal nicht gleich am folgenden Tag ein Brief aus Berlin zu ihm nach Prag kommt, dann insistiert er ja, was ist mit dir und warum kannst du nicht schreiben? Er nötigt sie fast, dass sie ihm Briefe schreibt. Und da hat man schon den Eindruck auch, dass das der Motor ist seines eigenen Schreibens. Ja. Denn immer wenn sie sich dann tatsächlich mal begegnen in diesen 5 Jahren, dann verschlägt es ihm die Sprache. Und nur wenn er sie wieder distanziert und sie als Briefschreiberin für ihn da ist, dann findet er wieder Worte.
Das Hakenkreuz vor der Ostseevilla hätte er nicht hissen lassen müssen. Wenn auch diese Unterwerfung oder schlimmer noch, dieses Bekenntnis seine Einkünfte sicherte. Er hätte einfach ein umgänglicher Patriot sein können, mit der minimalen Devise, ich liebe Deutschland. Wo in seinen Grenzen und in seinem Namen Unrecht geschieht, bin ich nicht dabei. So schütze ich mein Land. Auf das Großspurige, Schäbige, den Hass hatte er sich eingelassen. Nun das Inferno.
Das Inferno findet statt im Jahr 1945, als der deutsche Dramatiker und Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann die Zerstörung Dresdens mit ansehen muss. Der alte und schwer kranke Dichter, der mit den Nazis paktierte und von ihnen profitierte, erwartet mit seiner Familie und zahlreichem Dienstpersonal das Kriegsende und den Einmarsch der Roten Armee auf seinem Schloss in Schlesien. Diese Endzeitstimmung ist Gegenstand von Hans Pleschinskis Roman Wiesenstein, erschienen 2018.
Ich fand heraus, dass bei Hauptmanns in Wiesenstein im Riesengebirge Schlesien bis Weihnachten 1944 Frackzwang zum Abendessen herrschte, die Damenabendkleider am Ende des Kriegs. Und das fand ich dermaßen bizarr, im Untergang so etwas Festliches noch zu zelebrieren, dass ich eingetaucht bin in sein Leben und sein Werk.
Der Leser lernt Gerhard Hauptmann als einen Menschen kennen, der jahrelang im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens stand und dessen Berühmtheit mit der eines Filmstars vergleichbar war. Der allerdings auf der falschen Seite stand. Er emigrierte nicht bei der Machtergreifung Hitlers, sondern ließ sich sogar vom NS-Regime hofieren und instrumentalisieren.
Diese Geschichte gehört erzählt, auch die Verstrickung Gerhard Hauptmanns ins Dritte Reich. Das sind kerndeutsche Themen. Gerhard Hauptmann ist ein solcher deutscher Musterfall von Wankelmut auch im Politischen und von schwerem Schicksal, weil er meinte, er sei deutsche Hochkultur, was er auch war, und blieb dann im Dritten Reich, im Nazireich und raste mit diesem Reich in den Abgrund. Das ist spannend wie ein toller Film. Und das fesselt mich und ich schreibe den Film auf, sozusagen in Buchstaben, in Buchform, in Kapiteln.
Hans Pleschinski erzählt von einer klaustrophobischen Situation am Ende des Lebens von Gerhard Hauptmann. Eingesperrt in seinen goldenen Käfig lässt er diesen seine Rolle in einem Regime resümieren, das nun untergeht. Dabei stellt Pleschinski seinen Helden nicht als einen alten Nazi dar, der Krokodilstränen über die vergangene Herrlichkeit vergießt. Vielmehr lernen wir Gerhard Hauptmann als einen Menschen kennen, der über dem eigenen Ruhm seine Verantwortung als Autor vergaß. In seinem Roman Königsallee hatte sich Pleschinski 2013 mit dem glatten Gegenteil dieser Haltung auseinandergesetzt. Er erzählt von Thomas Manns Rückkehr aus dem US-amerikanischen Exil und dessen erster Lesereise durch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
Es sind zwei große historische Gestalten aus der Literatur, aber ich erzähle nicht der Historie wegen. Das soll etwas für heute sagen. Und ganz kurz kann man sagen, Thomas Mann hat eine bleibende Botschaft der Humanität für Deutschland. Und das macht, wenn ich Glück habe, den Roman Königsallee modern auch. Und bei Gerhard Hauptmann ähnlich. Man erlebt die Schrecknisse, die nicht sein dürfen und nicht mehr sein sollen. Es ist durchaus das Trachten, manchmal aus der Vergangenheit für heute und vielleicht für die Zukunft zu erzählen.
Er glaubte ursprünglich, mit einer kühnen neuen Lehre zu kommen. Nun wird er wie ein alter Freund begrüßt. Daraus lassen sich nur zwei Schlüsse ziehen. Entweder hat ihn keiner verstanden oder er selbst hat sich nur aufgeblasen wie ein Kind, das König spielt.
Wer sich hier in einer ernsten Identitäts- und Schaffenskrise befindet, ist Hermann Hesse. In seinem 2016 erschienenen Roman »Immer nach Hause« hat sich der Münchner Schriftsteller Thomas Lang einer Lebensphase Hesses gewidmet, die wahrscheinlich seinen späteren Weltruhm begründete. Sie beginnt im Jahr 1907, 3 Jahre nach dem Erscheinen von Hesses »Peer Camenzind«. Der Roman beschert dem Dichter erstmals nicht nur eine breite Anerkennung, sondern er lohnt sich auch finanziell. Der junge Hermann Hesse bezieht mit Frau und Kind ein Haus am Bodensee und beginnt, sich mehr und mehr als Künstler in Frage zu stellen.
Für gewöhnlich schreibt er seine Prosa mit traumwandlerischer Sicherheit. Aber das könnte vorbei sein. Er könnte an der Grenze seiner Fähigkeiten angekommen sein. Das würde bedeuten, sich in Zukunft nur noch zu wiederholen oder zu schweigen. Es kommt ihm vor, dass sie ihn kriegen werden. Den Idyllenschreiber, den Unterhaltungsschriftsteller.
Ich fand eben diese frühe Lebensphase jetzt passt vielleicht auch besser zu meinem eigenen Leben.
Der Schriftsteller Thomas Lang.
Ich bin ja auch eher in der Lebensmitte und nicht irgendein weiser Alter oder so, sondern der auf alles zurückblickt. Vielleicht hat es mich auch deshalb mehr angesprochen, aber eben finde ich das so spannend, Leute, die noch nicht fertig sind oder so, einfach mal zu gucken, wie sind sie eigentlich auch dahin gekommen, durch was sind sie so durchgegangen. Ne?
Thomas Lang lässt den Großschriftsteller Hermann Hesse in einem Alltag mit all seinen Problemen ankommen. Sein Roman »Immer nach Hause« beschreibt zwar mit großer Sachkenntnis und Einfühlungsvermögen die Schwierigkeiten und Ängste eines Autorenlebens, aber er geht auch der Frage nach, warum stand Hermann Hesse sich so oft selbst im Weg?
Warum eigentlich kann es nicht immer so sein? Warum lebt er nicht seinen Traum von der Ungebundenheit und Bedürfnislosigkeit, die er bald seinem neuen Helden, dem Landstreicher Knulp, geben wird?
Ich bin auch jemand, der einerseits Leben wichtig findet. Ich möchte auch nicht jemand sein, der nur mit Buchstaben und mit Wörtern umgeben ist. Ich sehe mich als was anderes als dieser totale Büchermensch, der nur in der geistigen Welt irgendwie so rumschwebt. Dann plötzlich schrumpft mein Tag zusammen, weil meine Tochter krank ist. Und dann kann ich nicht einfach sagen, mach die Tür zu, ist mir alles egal, ich schreibe jetzt mein Ding. Diese Konflikte zum Beispiel, so habe ich sie bei Hesse gesehen. Und da muss man sich verorten.
Der Titel von Thomas Langs Roman »Immer nach Hause« ist ein Zitat aus Novalis Erzählung »Heinrich von Ofterdingen«. Er beschreibt eine Sehnsucht, die nicht nur Schriftsteller haben, bei sich selbst anzukommen, um sich dann der Welt zu präsentieren. Lang hat damit ein Phänomen in Künstlerbiografien artikuliert, das auch heutige Autoren kennen, das Leben in einem Paralleluniversum.
Klar kenne ich das auch von mir. Ich habe auch Zeiten schon gehabt und werde sicher auch noch mal welche haben, wo man denkt, vielleicht hätte man da irgendwie eher links abbiegen sollen statt rechts. Jetzt literarisch ungenügend am Text irgendwie gehört, glaube ich, auch dazu, dass man denkt, man will irgendwie noch weitermachen oder vielleicht was besser machen. Und der nächste Text soll ja nach Möglichkeit immer besser werden als der vorige, sonst könnte man eigentlich aufhören.
Der Trend Autoren schreiben über Autoren wird so bald nicht vorübergehen. Denn immer wieder werden Schriftsteller Seelenverwandtschaften in der Literaturgeschichte finden. Phasen in Kollegenbiografien aufspüren, die ihrem Leben als Künstler ähnlich sind. Ein Ausweichen ist da oft nicht möglich, wie Hans Bleschinski sagt.
Die Geschichten schreien, die Personen schreien danach, versuch's mit mir, zeige, was war.
Die Vergangenheit liegt vor uns. Autorinnen und Autoren schreiben über einstige Kollegen. Sie hörten eine Sendung von Michael Reitz. Es sprachen Bettina Hoppe und Robert Bayer. Ton Thomas Monnerjahn, Regie Stefanie Lasay. Einen schönen Abend noch wünscht Dorothea Westphal.